Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl. Nee, Vinyl, sagt man. Vinyl.
Ja.
Komisches Wort.
Vinyl.
Vinyl. Ja, heute im Luxusstudio von Raoul, es gibt Champagner hier, Canapés, ja. Ledersessel, Kamin ist noch ein bisschen an, war heute noch frisch hier im Studio. Hallo Raoul.
Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön für alles.
Ne? Hallo Jim.
Hallo.
Genau, und ja, ich habe heute gar nichts mitgebracht. Hast du was, Raoul?
Nee, ich habe auch nichts, ne.
Jim?
Ich auch nicht.
Oh je.
Naja, doch.
Kannst du was mir, vielleicht?
Ich habe eine kleine Sendung vorbereitet und freue mich, die hier vorstellen zu können. Und zwar habe ich das auch schon mal irgendwann angekündigt. Und zwar, als irgendwann die Folge kam zu einem Instrument, was der Stefan nicht so schlecht findet. Und zwar zu Fender Rhodes, habe ich gesagt, ich mache irgendwann auch eine Folge, sicherlich mindestens eine zumindest schon mal, über das Thema Vibraphon.
Oh, sehr gut.
Und ja, das ist ein Instrument, wo ich jetzt die Popkultur tendenziell nur streife, eher in so einem Funky-Kontext, aber so insgesamt ein paar, normalerweise ist das vor allen Dingen im Jazz zu Hause, das Instrument. Und es wird auch ein bisschen Jazz geben. Im Rock findet das womöglich auch oder bei bestimmten Schlagerformationen. Also ich wundere mich nicht, dass Götz Alsmann zum Beispiel in seiner Formation natürlich auch ein Vibraphon dabei hat. Und also so klassische Bar- und Unterhaltungsmusik der 50er, da war jetzt ein Vibraphon jetzt nicht völlig fern. Und eben gerade im Jazz sehr, sehr, sehr beliebt. Und für mich hat dieser Sound immer mich extrem geflasht und beeindruckt. Und auch über die verschiedenen Etappen in den Jazzbereich, erst vom Swing, dann über Leute, die auf einmal mit vier Schlägeln, also Mallets, gespielt haben, wie Gary Burton zum Beispiel, der auch ultra jung schon angefangen hat, da war er keine 19, da hat der schon wildeste Dinge gespielt und war schon ein Meister seines Fachs und ist bis heute aktiv. Aber leider spiele ich heute von ihm nichts, obwohl er wirklich richtungsweisende Platten gemacht hat. Und es gibt so viele andere Künstler, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Was verbindet euch denn so mit dem Instrument Vibraphon?
Also ja, vielen Dank, das ist ein super Thema. Also zum einen, wir werden das sicherlich heute hören, das Vibraphon, wie der Fender Rhodes, hat die Fähigkeit, sehr gut in den Mix reinzupassen und ist konstruktiv gar nicht so weit entfernt von Fender Rhodes. Der Fender Rhodes hat diese Tines, das sind so Metallstäbe, wo die Hammer draufhauen letztendlich. Und das heißt, man hatte auch ein bisschen diese Ton. Ich verbinde das Xylophon mit einer Sendung, die bald kommen wird, über Karl Orff zum Beispiel und den Orff-Instrumenten, aber auch mit Bands wie R.
Oh ja.
Und auch diese berühmte äthiopische Künstler, von dem ich den Namen
Mulatu Astat.
Genau.
Ja, genau. Der spielt ja selber Klavier und eben Vibraphon. Und den hatte ich ja schon mal in der Sendung, deshalb habe ich ihn jetzt heute rausgelassen. Es gibt aber hunderte von Künstlern und Künstlerinnen, die das Vibraphon beherrschen, aber oder beherrscht haben, soweit sie leider nicht mehr auf dieser Welt sind. Aber du warst noch nicht am Ende in deinem Text.
Genau, und ich finde, das ist zum einen, es gibt auch sehr viele Varianten von dem Instrument, sehr schwierig zu beherrschen. Also dieses Instrument ist wirklich schwer zu spielen. Und was wir sicherlich heute auch hören werden, ich mag dieses Instrument, weil es ist ein sehr interessanter Gemisch aus sowas wie ein Tasteninstrument, wie ein Klavier, die ganze Variation, die es gibt, aber es hat auch was Perkussives und das gibt die besondere Dynamik meistens von den Stücken. Und das ist das, man kann es, wenn man richtig beherrscht, auch die Tonlänge sehr gut beherrschen. Das ist nicht nur mit der Dynamik, mit der man spielt, sondern man kann wirklich der Hall von dem Instrument sehr gut beherrschen. Also ich mag es sehr, ja, ich bin froh.
Deshalb haben auch immer viele Schlagzeuger dann irgendwann auch zum Vibraphon gewechselt. Aber ich bringe gleich noch mal ein paar Namen ins Spiel. Raul, was verbindet dich mit dem Instrument?
Ich kenne bestimmt einige, also ich konzentriere mich eher natürlich auf Pop- und Rockbranche. Bestimmt einige Titel, mir fällt im Moment nur einer ein und vielleicht ist es auch gar kein Vibraphon, und zwar Under My Thumb von den Stones. Ist das ein Vibraphon?
Uff. Da bin ich jetzt wirklich überfragt.
Rolling Stones, Stefan.
Diese französische Band aus den 60er.
Wer sind nochmal die Rolling Stones?
Halleluja! Nein, ihr wisst, ich weiß es im Moment. Beach Boys haben die wieder. Es gibt bestimmt ein paar bekannte
garantiert
Titel, aber mir fällt im Moment keine ein. Ich habe den Sound aber so ungefähr Gehör, aber ich denke, gleich wirst du ihn.
Es gibt verschiedene Bereiche, die ich dann auch vorstelle, wo das irgendwie eine Rolle spielt. Und ich orientiere mich wie immer an meinen Vorlieben und lasse auch vieles weg. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach in Google eingeben können, bekannte Rock- oder Pop-Songs mit Vibraphon. Das habe ich mir jetzt aber geschenkt. Aber es taucht doch häufiger auf, als man glaubt, und bereichert sehr häufig dann die Musik. Ich lese mal einen kleinen Ausschnitt vor, damit man sich noch eine Vorstellung macht. Was ist das eigentlich für ein Instrument aus dem Netz? Und ich zitiere: das Vibraphon oder Vibraphon mit F oder PH haben sie jetzt hier unterschieden. Ein Metallophon, also ein Schlaginstrument, ist eine Weiterentwicklung des Marimbaphons, was man häufig eben auch in der afrikanischen Musik oder in der überseeischen oder, ja, das gibt's halt über den Globus verteilt, würde ich fast sagen, mit abgestimmten Metallplatten, wie Stefan gerade schon gesagt hat, und einer elektrisch angetriebenen Einrichtung am oberen Ende von Metallresonatoren, die durch periodisches Schließen und Öffnen eines Deckels einen Vibrato-Effekt erzeugt. Und das ist der Deal. Und das sagt ihr auch zu Recht, das hat durchaus Ähnlichkeiten auch mit der Konstruktion, dem Sound vom Fender Rhodes. Wenn du so quasi so einen röhrenhaften Anschlagklang auf Metall, also so Metallröhren anzuschlagen, so müsste ich sagen. Und hat den Tonumfang, schenke ich mir jetzt. Es gab einen Vorläufer mit beweglichen Röhren 1916 in den USA, entwickelt von Hermann Winterhoff, die sogenannte Steel Marimba. Und dann wurde es immer weiterentwickelt, ja, und fand eigentlich, man kann mich gerne korrigieren, schickt eure Leserbriefe, wie immer, oder Mails, oder bombardiert uns anderweitig. Im Swing eigentlich dann jetzt, im Jazz dann seinen Einsatz, und hat sowohl in Big Bands als auch in kleineren Formationen dann immer einen guten tragenden Effekt gehabt. Später dann, das werde ich da auch noch dokumentieren, auch in dieser ganzen Tiki-Culture, also das heißt Musik, die überseeische oder vielmehr so ganz fern, also ganz weit entfernte Kulturen einfangen wollte mit so einem, ja, Exotica-Touch. Da kommt das natürlich auch gerne zum Einsatz, oder auch in Space-Sounds, immer wo es so wabert, oder auch Geister-Sounds. Also immer da, wo eine interessante, schwingende Tonquelle gefordert ist und gute Dienste leistet. Damit wir uns ein Bild machen, werde ich jetzt mal einen ersten Titel spielen. Und das ist ohnehin einer meiner absoluten Lieblingssongs. Das Stück selber, ich weiß gar nicht, ob es direkt in dieser Fassung gelaufen ist oder ob es, weil im Fernsehen laufen, tendenziell ganz minimal schneller abgespielt wurde. Ich weiß es gar nicht. Also es ist ein Lieblingsstück von mir schon immer gewesen. Es war die Erkennungsmelodie der etwas seltsamen Sendung Der siebte Sinn. Das war eine Sendung in Deutschland im Fernsehen, die Verkehrsinformationen und also gebracht hat und dazu beitragen sollte, dass weniger Unfälle im Straßenverkehr passieren. Da gab es dann auch so bizarre Hinweise, dass Frauen den Rückspiegel nicht nur zum Schminken nutzen sollten, so in den frühen 70ern. Das ist leider wirklich alles so ausgestrahlt worden. Und bizarre Unfallszenen und. Aber die Titelmusik, die hat sich eben eingeprägt und die wird auch jeder kennen. Da ich jetzt nur einen Ausschnitt spielen kann, das eigentliche Erkennungsthema, das kommt direkt am Anfang. Ich spiele aber ja, weil wir hier Vibraphon hören wollen, den Vibraphonisten dieses Ensembles gleich direkt an, und dann leiten wir ein bisschen über in eine Stelle, wo wir dann das Thema hoffentlich noch hören. Also, bitteschön. Jo. Wir hörten gerade das Stück JJ von Sahib Shihab auf einer Compilation-LP, die 1971 in Deutschland erschienen ist. Und zwar von der Compilation Companionship auf Vogue-Schallplatten erschienen. Wie gesagt, 1971. Und am Vibraphon hörten wir gerade Fats Sadi, der eigentlich hieß Sadi Lallement, 1927 geboren, 2009 gestorben. Belgischer Jazzmensch, der auf unfassbar vielen Platten mitgespielt hat und vor allen Dingen auf vielen Sachen mitgespielt hat, ist Clark Boland, der Clark Boland Big Band. Und aus dieser Big Band waren hier auch die Leute mit am Start, die bei einer Aufnahme, die aufgenommen wurde in Köln am 8.9. Mai 64, hier mit am Start waren. Das ist Francis Boland oder Boland oder Boland.
Boulon,
ja. Boulon würde ich eher sagen, ja. Und Kenny Clark, der das Stück auch geschrieben hat. Und es ist höchstwahrscheinlich ein Tribute an J.J. Johnson, würde ich mal fast vermuten. Aber bin ich gar nicht mal hundertprozentig sicher. Drums, wie gesagt, Kenny Clark, Percussion gibt's auch noch. Jimmy Wood oder Woody, der auch später mit Helge Schneider zusammen Platten gemacht hat, der auch früher schon mit allen möglichen Jazzgrößen der frühen Bob-Ära schon am Start war. Also super gut besetzt. Stil, Hardbop und dann auch afrokubanische Sachen, die mit eine Rolle gespielt haben. Und auf kurzem Raum hat er hier ein sehr, sehr einprägsames Solo gespielt. Leider mussten wir verpassen das wunderbare Bariton-Saxophon-Solo von dem Chef quasi jetzt für diese Aufnahme, nämlich Sahib Shihab, der bei vielen der Aufnahmen der Clark Boland-Leute mitgespielt hat und auch als einer der typischen Amerikaner dann in Europa gewohnt hat, weil die Akzeptanz von farbigen Leuten, wie auch Musikern vor allen Dingen, in den USA ja sehr zu wünschen übrig ließ. Und viele dieser ganz bekannten Jazzmusiker vor allen Dingen, wenn sie nach Europa oder nach Japan kamen, gefeiert wurden und zu Hause mussten sie gucken, wie sie über die Runden kamen. Das ist jedenfalls in dem Fall ein auch hier sehr bekannter, auch in Dänemark viele auch super hochpreisige Platten inzwischen veröffentlicht hat. Und wie gesagt, es gibt viele Platten von Sahib Shihab, da tauchen auch viele dieser Musiker immer wieder auf. Oder auch die ganzen Scheiben selber vom Clark Boland Ensemble kann ich nur dringend empfehlen. Da gibt es Big Band, da gibt es kleinere Formationen. Dann haben die einzelnen Musiker zum Teil ihre eigenen Platten gemacht. Also wer sich auf abgehangenen, coolen Jazz versteifen will, der ist da nie verkehrt. Was ist denn euer Eindruck?
Ja, also das war super, also glaube ich, nur Virtuosen am Spielen. Und also wir werden sicherlich andere Stücke, das hier ist ein Stück, wo das Vibraphon sehr schnell gespielt wird und das erzeugt direkt eine ganz besondere Stimmung. Und was ich gut finde an dem Vibraphon ist, so wie es jetzt gespielt wurde, ne, in Form eines mehr oder weniger Solo, ne, die anderen Instrumente waren da dabei noch, Klavier und unglaubliches Schlagzeug. Und aber trotzdem hat der Vibraphon auf einmal der Raum, man könnte sagen, das Licht leuchtet hier auf dem Vibraphon-Spieler und der erzeugt dadurch Dynamik, eine Stimmung, die ja was Afrikanisches hat oder Südstaatamerika, man weiß, man ist irgendwo dort. Und was ich richtig toll fand, war, das ist die Besonderheit von dem Vibrato, glaube ich, ist, man hört die Musik und man ist da irgendwo beim Vibrato und auf einmal kommt diese Saxophon von der anderen Seite und dann entdeckt man wieder, oh, da ist auch noch was, ne? Und dann kommen wir wieder zum Vibrato und ja, mir hat das sehr gut gefallen. Die Dynamik war wirklich, man waren ja wahnsinnige Musiker und wenn man überlegt, was diese Musik mit einem macht, also diese Art von Jazz, was du gespielt hast, es ist so, dass das alles in einem sich bewegt letztendlich, wenn man diese Musik hört und man ist auf einmal überall auf der Welt. Das ist ja nicht nur, na, mit dem Saxophon, das sind so viele Elemente, die man kennt aus Afrika, Europa, Amerika und sehr, sehr schönes Stück, den ich nicht kannte.
Ja, das ist so. Aber das Thema selber müsste dir bekannt sein, Raul.
Ich habe das Thema zum Schluss erkannt. Ja, genau.
Also das ist ja
genau. Ich bin auch in den 70ern und 80ern in Teilen hier groß geworden. Insofern habe ich es wiedererkannt. Und ich war erstmal überrascht, weil ich offensichtlich den Unterschied zwischen Vibraphon und Xylophon nicht kenne. Für mich, ich hätte zunächst gedacht, das ist ein Xylophon, aber da kommen wir bestimmt noch drauf, ne? Da gibt's ja, das hatten wir auch schon mal behandelt in irgendeiner.
Also, Xylophon ist, glaube ich, eher, ohne dass du die Tonhöhen modulieren kannst, aber du hast ein Pedal zum Beispiel am Vibraphon und kannst da alles Mögliche mit verändern.
Genau.
Und außerdem ist es größer und das hat einfach mehr Klangvolumen auch. Ein Xylophon kenne ich eher aus der Schulmusik. für die Grundschule.
Okay, das heißt, das, was ich bisher immer für ein Xylophon wahrgenommen habe, war dann wahrscheinlich mein Vibraphon. Kann das sein? Ah, ja. Jedenfalls.
Also kostenspieliges Instrument, ne?
Ja.
Vibraphon ist ein teures Instrument, auf jeden Fall.
Ja, jedenfalls. Sehr beeindruckendes Beispiel und als Erkennungsmelodie von der siebte Sinn bleibt es in meinem Gedächtnis auf der Festplatte hängen, ja. Schöne Sache.
Ich will nochmal darauf hinweisen, dass das Vibraphon ja in den unterschiedlichsten Musikbereichen eine Rolle gespielt hat. Auch in der Klassik natürlich. Also so Pierre Boulez zum Beispiel oder auch Leute wie Darius Milhaud und die haben zum Beispiel mit einem Konzert für Marimbaphon, Vibraphon und Orchester und vielen, vielen modernen Klassikleuten. Also neben der Klassik oder der modernen Klassik haben wir es ja vor allen Dingen im Jazzbereich, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, kennengelernt, das Instrument über viele Swing-Geschichten. Der Klassiker des instrumentalen Jazz, also Milt Jackson zum Beispiel, der das bereits 1939 populär gemacht hat. Und dann hat er auch sehr dominant, auch Red Norvo sind noch so Leute, die parallel vielleicht gelaufen sind, aber einen sehr prägenden Stil am Start gehabt. Und das wurde dann aber, wie viele andere Musikrichtungen ja auch, immer weiterentwickelt. Wie gesagt, Gary Burton Ende der 50er, Anfang der 60er hat das Klangideal dann verändert, auf einmal mit vier Mallets gespielt. Und die ganzen modernen Leute, zum Beispiel Ort Dickerson ist so ein Mensch, der bis in die Jetztzeit, ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ob er noch lebt, aber der hat jedenfalls relativ lange sehr freie Sachen gespielt, die auch super spannend waren. Oder eben der ganze Exotica-Bereich, wie ich eben meinte, wo es eine entspannte, also nicht direkt Hawaii, aber irgendwas, was im pazifischen Raum so eine freie Klangmusik, also ein Klangerfahrung irgendwie unterstrichen hat. Bis hin, wie gesagt, zum Free Jazz. Alles am Start. Und ich werfe mal mit ein paar Namen um mich. Wir haben Mulatto Astatke schon gehört. Roy Ayers ist wichtig. Zwei Frauen, zum Beispiel Vera Auer, Sascha Berliner. Oder Berliner, sie ist eigentlich eine Amerikanerin. Larry Bunker, Gary Burton, habe ich schon gesagt. Joe Chambers, Eddie Costa, Walt Dickerson, für mich ganz, ganz wichtig, weil er sehr, wie ich eben schon sagte, sehr freie, aber total coole Rhythmiken dann kreiert hat. Victor Feldman, so als klassischer Straight Jazzer, aber auch sehr, sehr spannend. Jemand, der im orchestralen Bereich auch viel gemacht hat, Terry Gibbs, der auch mit einer Big Band da am Start war zum Teil, aber auch sehr, sehr cool gespielt hat. Wie gesagt, Lionel Hampton als ein Beispiel wieder, ein Schlagzeuger, der auch dann Vibraphon gespielt hat. Oder Free Jazz mit Gunter Hampel oder auch Ostdeutschland sonst noch. Im Michael Nauer Quintett zum Beispiel Wolfgang Schlüter oder Wolfgang Lackerschmidt, Gunter Hampel und Karl Berger als Free Jazz-Leute aus Deutschland. Was haben wir denn noch? Im neuen englischen Jazz-Kontext Olly Halsall vielleicht und Milt Jackson haben wir gehört, noch jemand aus der eher freieren Ecke, Khan Jamal, auch tolle Platten gemacht. Joe Locke, der immer noch spannende Sachen macht. Mike Manieri, den man von Steps Ahead kennt, das ist so eine amerikanische Jazzformation, die sehr viel Fusion Jazz gespielt haben. Jerzy Milian als ein bekannter polnischer Mensch, der auch tolle Sachen gemacht hat, von dem hätte ich eigentlich super gern was gespielt. Wir haben mal eine tolle Version von Satisfaction gehört von Gary McFarland, der dann auch da die Arrangements, war eigentlich auch ein Arrangeur, aber eben auch das Vibraphon beigesteuert hat, eine ultrasofte Version, die ich nur dringend empfehlen kann. Buddy Montgomery, der Bruder von Wes Montgomery, Steve Nelson, dann gibt's auch ganz viel Spieler aus dem lateinamerikanischen Bereich, stellvertretend meinetwegen Bobby Paunetto oder Dave Pike, Tito Puente und. Dann Australien zum Beispiel John Sangster, dann haben wir aus den USA noch Dave Samuels, Emil Richards, bis hin zu Lem Winchester, wenn ich richtig im Kopf habe, war das jemand, der irgendwann mit einer Knarre rumgespielt hat und gedacht hat, die war leer oder vielleicht hat er auch irgendwie russisch Roulette gespielt und sich dabei leider erschossen hat. War ein sehr, sehr wichtiger und ideenreicher Vibraphonist. Also es gibt noch unendlich viele mehr.
Roy Ayers hast du eben genannt, der ist jetzt vor kurzem gestorben.
Ganz genau. Mhm. Und deshalb hören wir ihn nachher auch nochmal.
Ah, okay.
Also ich würde sagen, wir arbeiten uns der Musik vor und wir hören ein Stück aus dem Library-Bereich von einer der absoluten Filmmusikgrößen aus Frankreich, nämlich von Wladimir Kosma.
Oh ja.
Der zu allen möglichen Geschichten, wie zum Beispiel La Boom, dem Film Diva oder auch zu Finesse-Filmen und vielen tausend mehr Musik geschrieben hat. Und es gibt aber von 1968 eine Scheibe auf einer 10-Inch aus der Reihe Musique pour l'image und die Scheibe heißt Musique Glissante und sollte so für Wintersport so bestimmte Sound-Vignetten erstellen. Und das Ganze wurde mit Wladimir Kosma und Robert Hermel als Schreiber gemacht und Arrangeure. Und das wurde dann mit Studiomusikern umgesetzt. Da standen nie die Infos auf der Platte. Ich konnte es aber über die, was war es denn jetzt, Facebook-Seite von Wladimir Kosma, der noch lebt übrigens, Jahrgang 40.
Wahnsinn.
Konnte ich das ermitteln und wir hören jetzt ein Stück, das ist das erste auf dieser Platte. Da gibt's auch sehr schnell gespielte Sachen, aber das heißt einfach so wie die Scheibe selber, Silhouette, und ist auf der Scheibe hier eigentlich in Mono aufgenommen. Man kann es aber, wenn man sich das zum Beispiel über allgemeine Anbieter im Netz, die ganzen Monopolisten, wenn man sich das da kauft, hat man auf einmal eine super gut ausbalancierte Stereo-Version, die wir jetzt auch gleich hören werden. Und die, da sage ich dann ein bisschen gleich zur Besetzung noch, die hat so ein bisschen den Easy-Listening-Charakter am Start. Wir hören mal rein. Bitte sehr. Müsste man eigentlich jetzt natürlich komplett durchhören. Das perlt so dahin. Übrigens, wie auch schon die erste Aufnahme, super gut aufgenommen. Und es ist hier wirklich ein soundtechnisch brutaler Sprung nochmal zu dem Original, was ich selber besitze, in der Mono-Fassung. Und das ist ja immer so dieser seltsame Move bei vielen Leuten, die sagen, ich muss die Mono-Fassung haben jetzt von der ersten Beatles-Scheibe und dies und das. Das kommt immer ganz drauf an, wie die insgesamt dann in der Stereo-Fassung dann überhaupt klingen können. Wenn man nur bestimmte Aufteilungen vornimmt, so mutwillig und das dann so zu halb gewollt Stereo klingt, dann macht das vielleicht auch gar keinen Sinn und dann ist vielleicht auch die Mono-Fassung besser. Aber hier ist es ja total, das klingt ja so, als ob es Stereo, höchstwahrscheinlich ist das auch Stereo aufgenommen worden, ich weiß es nicht. Aber das ist Wahnsinn, der Sound. Und jetzt müsste man das ganze Stück sich reinziehen, da gibt es, wie gesagt, auf dieser 10-Inch, die auch noch in einer LP-Fassung irgendwann mal zum Jahre X rausgekommen ist, sich anhören, und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten von den Stücken, aber alles ist wunderbar anhörbar. Und die Gruppe selber setzt sich zusammen, vor allen Dingen aus dem Organisten und Pianisten Maurice Vendée, dem Gitarristen, der jetzt hier gar nicht groß zum Einsatz kam, Pierre Culas, der Flötist, auch hier nicht groß und auch ganz bekannt im Rahmen der Library-Geschichten, Raymond Guyot. Und der Multi-Instrumentalist Jean-Pierre Drouet, der also eigentlich höchstwahrscheinlich auch das Vibraphon gespielt habe, obwohl er eigentlich eher Schlagwerker ist. Ich weiß nicht, ob er beides übernommen hat, aber mehr Infos habe ich leider nicht. Und geschrieben wurde das Stück, obwohl es bei Discogs steht es anders, aber auf meiner Platte steht es, dass es von Wladimir Kosma geschrieben wurde, das Stück jetzt hier. Also, was sagt ihr denn? Also ja, 1968 sagen wir hier, ne?
Also Wladimir Kosma ist also für jeden Franzosen wirklich ein Ikon, muss man echt sagen. Also berühmt auch in Frankreich, sehr berühmt für seine Zusammenarbeit mit Yves Montand zum Beispiel. Das ist sehr viel gemacht. Man kennt auch die Les Feuilles Mortes oder im Englischen Autumn Leaves. Er hat auch diese ganze Vertonung der Gedichte von, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ist egal. Also auf jeden Fall sehr berühmte, auch ganz viele berühmte Filme.
Meinst du Villon zufällig?
Nee. Ich komme dann später nochmal drauf. Aber sehr viele, die typische Filme, die man hat ja in den 70er, 80er noch Fernsehen geschaut. Und diese ganze französische Film mit Belmondo, Delon, viel von denen waren ja, die Musik war ja von Kosma. Und genau dieses Stück hier ist, wie du vorher meintest, ist von der Aufnahme, das ist ja wirklich fantastisch aufgenommen, sehr warme Aufnahme. Und hier auch nochmal, man könnte sich die Frage stellen, und wir werden hier nicht die Frage beantworten können, aber man hätte das, die Frage ist, teilweise hätte man überlegen können, hätte er das auch mit dem Klavier machen können, das wird vom Ton, man hätte das auch auf dem Klavier spielen können. Ich glaube, dass der, zum einen hier merkt man, das Vibraphon passt wunderbar zu dem Hammond-Orgel, was da super gespielt wird.
Auch den Bass übernommen hat.
Wahnsinn, also so frei. Und gleichzeitig vielleicht, du meinst, wir wissen nicht, wer da hier Schlagzeug gespielt hat. Es gibt einen Multi-Instrumentalist am Werk. Und ich finde gerade in diesem Stück das Zusammenspiel zwischen Schlagzeug und Vibraphon so unfassbar gut abgestimmt. Also das ist wirklich, deshalb kann schon sogar sein, dass das aus einer Hand gemacht wurde. Also das ist, genau. Und im Bereich Vibraphon hätte man auch noch Henry Mancini auch nennen können.
Ja, du hast am Anfang gesagt, Jim, dass es perlt. Und genau das kam mir in den Sinn. Also die Abstimmung zwischen Vibraphon und Hammond-Orgel, perfekt. Das ergänzt sich perfekt, als wären diese zwei Instrumente miteinander verheiratet oder kurz davor zu heiraten oder ineinander verliebt. Also der Sound kommt ganz toll rüber, in welchem Jahr waren wir? Wir waren
1968.
1968, ein tolles Jahr übrigens. Ganz tolles Jahr. Nein, toller Sound, ja, kann man sich rein verlieben.
Genau, mir ist nochmal zwischendurch, denn der Dichter ist Prévert.
Ach so, ich hätte jetzt Baudelaire getippt. Aber
nee, also Prévert war wirklich so aus der Zeit. Ne? Es war eine 60er in Paris, ist ja eine wilde Zeit gewesen und kostbar, Prévert, Montand, die ganze Intellektuellen war ja noch eine sehr kreative Zeit, so also auf viele Ebenen. Und ich höre gerne, also wenn ich diese Musik höre, habe ich auch Bilder auch von dem Quartier Latin und von dieser Zeit in Paris. Sehr, sehr schönes Stück.
Also Wladimir Kosma ist 1940 in Bukarest geboren, hat auch erst in Bukarest Musik und Komposition studiert und ist aber dann 1963 an das Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris gewechselt. Meine Güte, ihr stellt mich hier vor Aufgaben.
Aber das hast du gut ausgesprochen. Okay.
Und von 64 bis 67 lese ich hier und dann nahm er Konzertreisen in die Vereinigten Staaten nach Lateinamerika und nach Ostasien und dann hat er, glaube ich, einen Fundus an der Birne gehabt oder in der Birne vielmehr, die ihm erlaubt haben, zu allen, also Pierre Richard-Filme, Yves Robert-Filme, Pascal Thomas, Claude Zizi und was weiß ich, der hat unendlich viel Musik gemacht, ist ja auch, spricht er eigentlich einen Akzent? Hast du das im Kopf?
Ich hab ihn selber in Interview gehört. Also es ist nicht ein Mensch, also man kennt, es gibt kaum, also in der Zeit, wo ich in den 80er Jahren zum Beispiel kam, war kaum ein Film zu sehen und die Musik war von Kosma. Das war ja fast Standard, sag ich mal. Nicht bei allen Filmen, aber sehr oft. Aber so man, das heißt, man kennt ihn man verbindet ihn mit ganz vielen französischen Filmen. Aber tatsächlich, das ist nicht so ein Mensch, den man sehr oft im Fernseher gesehen hat. Also,
meistens ich habe ihn auch nicht sprechen gehört. Also dirigiert ja häufig dann irgendwelche Renommiergeschichten. Der ist ja auch vielfach ausgezeichnet worden. Und da taucht er dann auf, aber deshalb meine Frage, aber das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich das nicht wusste, ist er jetzt jemand, der schwer in der Öffentlichkeit stand, aber das offensichtlich dann eben nicht. Ne?
Ich meine, einfach so 63 von Rumänien nach Frankreich zu wechseln, wie geht das?
Jo,
da gab es ja sowas wie einen eisernen Vorhang, oder?
Aber Rumänien war ja ein bisschen anders, aber der hatte da offensichtlich eine Einladung, Stipendium, schätze ich mal, und Rumänien hatte immer einen relativ, ja, guten Kreis an modernen, klassischen Musikleuten, und es gab immer einen engen Draht zu Paris. Es gibt ja auch super viele Rumänen, die in Paris wohnen auch, ne? Also von daher, und da wir ja neulich auch in Rumänien waren.
Genau, das war auch wirklich schön. Und danke, Herr Ullam.
Ich dachte, wir waren bei mir.
Ach so, das stimmt. Ja, nee, weil er hat mir mal da noch was ausgegeben.
Ach so, na gut. Naja, okay, also jedenfalls, damit will ich es bewenden lassen. Also auch in deutscher Fernsehmusik tauchte der Name Wladimir Kosma auf, wie zum Beispiel bei so dem ZDF-Vierteiler David Balfour, wer immer es gesehen hat, aber gut, muss man auch nicht. Und also wie gesagt, ein Mensch, der überall seine Fühler ausgestreckt hat, auch Asterix-Filme mit Musik belegt hat. Aber das ist hier seine Jazz-Ecke. Das Ganze kam dann irgendwie, also wenn man sich die Platte, wo all diese Stücke drauf sind, organisieren will, dann müsste man Cool Jazz in Paris sich irgendwo eingeben und suchen, dass man sich das gegebenenfalls dann kauft als Dateien. Weil die 10-Inch, die kann man sich vielleicht auch noch organisieren, aber sie ist soundmäßig definitiv anders, aber natürlich trotzdem super. Also wie auch immer. Bekannt wurde diese Gruppe, dieser Studiomusiker, die entsprechend ja, Library Music gemacht haben, dann auch als Paris Studio Group. Aber gut, das am Rande. So, wir preschen vor und wechseln in das Exotica-Lager. Ein Begriff, der mir, als ich das erste Mal in dieser Sendung davon sprach, erstmal gar nicht einfiel. Aber es geht um Exotica. Und wir könnten jetzt Arthur Lyman oder andere Künstler wie Martin Denny oder auch den Urvater dieser Geschichte Les Baxter irgendwie spielen. Aber wir wechseln nach Schweden in eine zeitgenössische Aufnahme, die von 2016 ist. Sie haben gerade im letzten Jahr wieder eine neue Platte rausgebracht. Auch fantastisch wieder. Und das ist ein Exotica-Sound, der zwischen Pazifik und Südamerika irgendwie hin und her pendelt, würde ich sagen. Aber sehr, sehr, sehr cool gemacht. Super, super gut aufgenommen auch wieder. Wir reden von der Gruppe Ixtahuele, was immer das heißt. Ich habe es jetzt gar nicht recherchiert, warum auch immer. Der Track heißt Lagoon of Dreams und kommt von der 2016er Platte Call of the Islands. Bitte sehr. Das war doch easy listening.
Ganz also großartiges Stück. Also die, ja, also wie gesagt, man würde das auf keinen Fall mit Schweden verbinden. Also was ich sehr gut finde, im Kontrast zu den ersten zwei Stücken, das Vibraphon hier zeigt eine andere, ganz andere Facette. Dieses Vibrato hört man, das ist langsamer gespielt, man lässt den auch viel mehr Raum, es ist sehr, sehr raumige Musik. Und hier auch, es gibt auch ein Klavier und es gibt sehr viel Percussion im Hintergrund. Und hier auch, ich glaube, das, was ich zu Beginn meine, behaupte, da wie gesagt, Leserbriefe kriegen wir ja tonnenweise welche. Ich behaupte, dass das Vibraphon hier auch den Bindeglied zwischen dem Klavier und dem ganzen Rest bildet. Also ohne das Vibraphon wäre das zu scharf getrennt. Das Vibraphon kann durch diesen Hall, durch diesen sehr frequenzenreichen Ton wirklich alles miteinander bringen und bringt eine unglaubliche Stimmung. Ist fast ein bisschen melancholisch.
Ja, auf jeden Fall. Und die Sehnsucht des Fernwehs, das kommt alles mit rüber. Und es ummantelt es eigentlich, also ja, wie du das gerade sagst. Und Raul,
ja,
was sagst
du? Ja, es klingt, also wenn man die Augen zumacht, hat man das Gefühl, man sitzt im Studio. Es klingt extrem räumlich über Kopfhörer. Und ich könnte mir auch vorstellen, also wenn es im Paradies oben ein Musikinstrument gibt, dann ist es ein Vibraphon. Ganz
so.
Sicher, keine E-Gitarre.
Sehr nee,
ganz
gut.
Toll, ja.
Und auch nicht die Fatals von einer der früheren Sendungen. Ja, also wie gesagt, schwedische Exotica-Musik. Wer dahinter steckt als wesentlicher Mensch ist Matthias Uneback, der auch eine Solo-Platte rausgebracht hat, die auch sehr gut ist. Und dahinter steckt auch der Macher des Subliminal Sounds Labels, nämlich Stefan Kerry, so ein alter Exotiker und verrückte Musikplattensammler seit jeher, früher bei den Stomach Mouth als Garagenpunker aktiv. Und seit, ja, der hat auch ein ganz tolles Portfolio auf seinem Label, forscht immer nach interessanten verschollenen Rockscheiben aus Schweden und gibt auch eine tolle Doppel-LP zum Beispiel mit kirchlicher Musik aus Schweden, die auch verrückte Beats hat. Vielleicht spiele ich davon auch irgendwann nochmal was. Und aber wie gesagt, auch diesen ganzen Exotica-Bereich, da hat er sich früh drum gekümmert, der Carrie, und da haben sich zwei getroffen offensichtlich. Ich bin jetzt gar nicht mal richtig im Bilde, wo der Stefan Carrie da selber noch mit musikalisch gewirkt hat, aber der hat das sicherlich mit produziert. Und Der Unebug lädt sich in der Regel dann die Musiker ein, die dann zum Teil auch über mehrere Produktionen, sie haben, glaube ich, 506 Platten rausgebracht, dann zusammenspielen. Und es gibt eine frühere Scheibe, wo auch renommierte Leute aus den früheren Zeiten der Exotica-Produktion irgendwie mit dabei waren. Und da und auch so ein bisschen Beatnik-Connection sozusagen. Aber wie gesagt, Arthur Lyman ist eigentlich hier der grundlegende Sound, den ich hier nennen würde für diese Art des pazifischen Wohlklangs irgendwie oder des Fernweh-Wohlklangs.
Kannst du uns noch sagen, von welchem Jahr diese Platte ist?
2016 in dem Fall. Ah, aber wie gesagt, es gibt eine neue Platte oder zumindest vergleichsweise neue von letzten Jahr. Die ist auch super. Und wie gesagt, da ist es nicht nur der pazifische Raum, da wird auch gerne mal lateinamerikanisch dann gespielt. Also ich glaube insgesamt eine Platte, wo Götz Eilsmann jetzt auch nicht ablehnend reagieren würde. Was hier sogar noch reinpassen würde, wäre so eine Hawaii-Stil-Gitarre oder irgendwas in der Richtung oder diese verzogenen, langgezogenen Sounds, die dann auf irgendwelchen Hawaii, also irgendwelche Steel-Pads, die zum Teil auf dem Schoß auch liegen, gespielt werden, das sind auch so langgezogene, wehmütige Klänge sozusagen.
Sehr schön, ja, das würde gut passen.
Na egal, also da könnte man jetzt endlose Beispiele bringen, aber wir wollen ja noch ein bisschen andere Dinge uns reinziehen. Und auf die Nennung der einzelnen Musiker verzichte ich jetzt auch mal. Wir wechseln nämlich wieder in einen anderen, ja, in ein anderes Genre, und zwar Rock, Jazz, Folk als Fusion. Und wir sind im Jahr 1970, eine Platte, die in den USA veröffentlicht wurde, von einer amerikanischen Formation, die sich auch nur für diese Produktion zusammengefunden haben. Ein paar von den Kollegen haben später auch noch als Begleitband des Gitarristen Gabor Szabo weitergemacht, bei bestimmten Live-Auftritten oder auf einigen wenigen Platten von ihm auch in Erscheinung getreten oder haben selber das ein oder andere dann veröffentlicht. Wir reden von der Formation The Advancement, kennt jetzt auch nicht unbedingt jeder, ist wahrscheinlich. Wie gesagt, 70 erschienen. Wir reden hier von einem Stück, das knapp 7 Minuten lang ist und nehmen einen Ausschnitt aus dem Stück Painful Struggle. Gegründet 69 in Hollywood und haben nur eine LP und eine Single, also eigentlich auch nur eine Promo-Single veröffentlicht, also eigentlich nur eine LP am Start. Wir hören rein. Jetzt haben wir mal ein Stück gehört, wo am Ende auch noch eine Gitarre spielen durfte, also wo ich mich dafür entschieden habe, einen Ausschnitt zu wählen, wo man auch nochmal den Rest-Sound so ein bisschen mitkriegt, was da sonst so passiert. Und auch wenn die Stücke, die ich bisher hier vorgestellt habe, da stand schon immer das Vibraphon natürlich im Fokus. Hier, obwohl auch nicht ganz richtig, eben bei Exatuele oder wie man ich die aussprechen muss, übernimmt dann irgendwann ein Klavier, aber egal. Hier finde ich spannend, dass es auch einen sehr räumlichen, luftigen Sound hat und vor allen Dingen, dass in so einem Fusion-Kontext auch funktioniert.
Ja, also sehr beeindruckendes Stück. Also ich kenne diese ganze Stück, die du spielst, ja gar nicht. Ne? Man hört die wirklich, es ist immer auch, muss man sich auch vorstellen, wie die Hörer und Hörer oder die Hörerinnen und die Hörer sitzen wir hier und hören dieses Stück zum ersten Mal. Und das ist eine super Audioqualität mit Kopfhörer. Das ist wirklich ein fantastisches Erlebnis. Jedes Mal muss man sagen, Raoul, nochmal dafür.
Ja.
Und ich hab's nicht gespielt.
Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, weil dieses Stück ist genial. Also ich finde, die zuerst mit dem Vibraphon, man hat sehr viel Percussion im Hintergrund und man, Man hört die Hände, die schlagen. Man ist bei dem Schläge von dem Vibraphon dabei. Das ist unglaublich organisch warme Sound. Und auch hier finde ich dieses Vibraphon, was auch wirklich extrem gut gespielt wird. Und teilweise wird, ich glaube, das war auch die Gitarre, da wurde schon Akkorden gespielt, zumindest zu Beginn von dem Stück, die teilweise auch dissonant geklungen haben. Dass da das Vibraphon holt, die ganze Struktur und Melodie, und dann kann sich die Gitarre erlauben, mal auch, ne, das gibt eine unglaubliche Dynamik. Und dann kommt diese fantastische Gitarrensolo am Ende, der so, ja, wo alles wieder zum einen kommt. Ne? Das ist der Vibraphon, ist, glaube ich, auch hier sehr, sehr geschickt eingesetzt worden. Das ist ein fantastisches Stück.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wir hatten eben das Zusammenspiel zwischen Vibraphon und Hammond-Orgel. Jetzt haben wir zwischen Vibraphon und Gitarre, E-Gitarre, auch sehr gut harmoniert. Für mich nicht ganz so perfekt wie eine Hammond-Orgel, aber ist trotzdem toll, macht einen sehr räumlichen Sound, sehr warm alles. Es ist ein fantastisches Instrument, was man mit vielen anderen Sachen ganz hervorragend kombinieren kann, ganz offensichtlich.
Und auch hier fantastisch aufgenommen.
Ja, warum das Lied jetzt hier Painful Struggle heißt, weiß kein Mensch, aber zumindest kann ich was über den Vibraphonisten sagen. Das ist Lynn Blessing, der ist jetzt auch nicht schwerst bekannt, aber mit Bill Plummer in The Cosmic Brotherhood oder mit Paul Horn oder mit Gabor Szabo, wie schon erwähnt, Les McCann.
Oh ja.
Oder auch auf einer Scheibe von Judy Sill oder eben mit Al Jarreau am Anfang tauchte der immer wieder auf und hat hier, also du hast eben Hammond-Orgel gesagt, aber das ist eben wirklich eine andere Stimmung, weil das hier das ist so ein sanfter Handschuh, der hier eher mit einem Vibraphon gelegt wird als mit so einer Schweineorgel oder mit einer Hammond-Orgel, die dann tendenziell ein bisschen dominanter ist vielleicht. Aber ist auch scheißegal, das ist einfach eine andere Soundanmutung. Und der Leadgitarrist hier, Art Johnson, das ging jetzt auch noch viel weiter, das ist dann so typisch End-60er-Mucke, Santana hat ja viel aus diesem Pool geschöpft dann später, und das könnte man sich jetzt auch frei 20 Minuten anhören, wenn die da gut improvisieren, also wie auch immer, jedenfalls eine sehr schöne, luftige Aufnahme und Original-LP eher teuer, aber es gibt Reissues. Und zum Teil sogar auch in Korea, erstaunlicherweise inzwischen. Wie auch immer. So, nächster Song ist tatsächlich von Roy Ayers, der Mann, der am 4. März leider von uns gegangen ist. Geburtsjahr 1940. Und der ein amerikanischer Vibraphonist war und auch Produzent von Platten und viele Songs auch geschrieben, die anfangs, wo er auch mit interessanten Jazzgrößen selber nur Teil der Band war, aber später eine sehr funky Richtung eingeschlagen hat und auch einen sehr tanzbaren, manchmal auch Disco-beeinflussten Sound kreiert hat und auch ein Meister seines Instruments war. Wir hören ein Stück von einer Scheibe von 1975 auf Polydor erschienen, auch knapp 6 Minuten lang im Original. Die ganze Gesangseinlage, die fast ein bisschen gospelhaft das Ding mit einer sehr funky Note schon einkleidet und einleitet, das schenken wir uns hier, müssen wir uns notgedrungen schenken. Wir wechseln jetzt zu einem Part, wo er das Vibraphon da in Bewegung setzt. Von der LP A Tear to a Smile, das gleichnamige Stück. Bitte sehr. Natürlich noch ewig vor sich hin und mündet dann wieder in diesen Gesangspart ein, der das Ganze so gospelartig beeinflusst, umklammert, interessant macht, was weiß ich. Was sagt ihr?
Ja, das ist also interessant, dass du, da wir wissen, wir fokussieren uns in dieser Sendung auf Vibraphon. Und das ist ein, muss man sagen, eine Besonderheit des Vibraphons ist, dass es erstmal, weil es so gut schmilzt in diese ganze Musik, dass man erstmal das gar nicht so wahrnimmt letztendlich. Ich kenne viele Stücke, wo man erst nach ein paar 10, 20 Sekunden merkt man, auch, da ist doch ein Vibraphon, der spielt aber schon die ganze Zeit irgendwie. Und so ähnlich war das auch hier. Und also hier ist natürlich auch was für ein Groove, ne, in diesem Stück. Das ist ja wirklich, wirklich unglaublich. Erinnert mich, also ich habe vorher auch gesagt, ich kenne, also Vibraphon kennt man von Air und speziell Moon Safari und Femme d'Argent zum Beispiel, der berühmteste Titel von Air. Da wo der am Ende auch diese Balance zwischen sowas wie ein Klavier, so eine Dynamik, die man das nur, aber gleichzeitig was Perkussives. Und das gibt eine Dynamik mit dieser Wah-Wah-Gitarre hier in dem Fall, die diese Groove noch zum absoluten Nirvana bringt.
So ist es.
Ja, schön gesagt. Du hast da noch was angesprochen, was wir bisher oder mir nicht so bewusst war, nämlich der perkussive Ansatz, der dieses Vibraphon eben auch noch begleitet und dann dem Ganzen, also perkussiv und melodiös kannst du mit dem Instrument Sachen machen. Das ist schon faszinierend. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wieder ein tolles Soundbeispiel, fügt sich wunderbar ein in die anderen, nochmal klar macht, was das für ein faszinierendes, tolles Instrument ist. Ich gehe mal ganz davon aus, dass du keine Beispiele mehr bringst in irgendwelchen Stücken, die ich kenne oder
Nein.
so. Okay. Ja gut, dann muss ich selbst nachschauen. Aber super Instrument. Keine Frage.
Also ich spiele, ich habe lange Klavier gespielt und ich habe auch teilweise auch mal, also klar, Xylophon, aber ein Vibraphon ist ein richtig großes Instrument. Und tatsächlich, also ich weiß nicht, wenn dieses Wort auf Englisch, mal wir sagen in der Französisch, sagen wir Maillet für diese Stäbe, mit denen man spielt. Und man versucht das zu spielen wie ein Klavier, aber das funktioniert alles nicht. Das ist auch nicht wie ein Schlagzeug. Ich kann auch kein Schlagzeug spielen, aber es ist einfach wirklich, weil es genau dazwischen ist, so eine. Ja, ich glaube, wenn man beide kann, so wenn man aus der Schlagzeugwelt und Klavierwelt kommt, öffnet das unglaublich viele Möglichkeiten. Du hast uns heute erstmal 5 tolle Beispiele gebracht.
Eins kommt noch, aber ich sage noch einige wenige Worte zu Roy Ayers, der wirklich wert ist, ihn zu entdecken, sowohl als Mitmusiker von anderen Jazzplatten oder eben von den durch ihn geführten Formationen oder auch bei Sachen, wo er selber als Produzent tätig war. Also ob er jetzt mit Jack Wilson und vielen anderen Jazzgrößen früher Jazz gespielt hat oder mit der Gruppe Ramp funkige Disco-ähnliche Dinge oder Hot-Disco-Dance-Tracks wie Don't Stop the Feeling kreiert hat. Später war der immer in den Clubs eine Größe, weil er es immer geschafft hat, auch mit früheren Tracks, die dann remixed wurden, tolle Sounds anzubieten oder produziert zum Beispiel von so Soul-Sängerin wie Sylvia Striplin Sachen. Also das heißt, der war auch relativ lange noch aktiv, hat sehr, sehr schöne Platten rausgebracht. Vor allen Dingen die ganzen Jazz-Platten kann ich dringend ans Herz legen oder auch so Blaxploitation Soundtracks wie Coffee oder ähnliches. Das finde ich alles fantastisch. Eine ganz tolle Reihe an Sachen, die man da entdecken kann. Aber ich habe jetzt weder die Zeit noch die Lust, ausführlicher noch sein Lebenswerk jetzt zu beleuchten, denn wir sind schon recht lang unterwegs in dieser Sendung und kommen zum letzten Track. Und da habe ich mir die Freiheit genommen, etwas Freieres zu spielen. Und also wie gesagt, so Leute wie Walt Dickerson sind bekannt dafür, wie ich vorhin auch schon sagte, freiere Sounds auch mit dem Vibraphon einzuspielen. Es gibt Aufnahmen mit Sun Ra und was weiß ich. Viele eigene Geschichten, wo dann oft auch eine Band da ist oder ja manchmal nur Solo spielt, wo unfassbar gute Sachen gemacht wurden. Khan Jamal wäre auch so ein Fall und. Also jedenfalls ein weites Instrument, ein weites Spektrum, was das Vibraphon abbilden kann. Und wir hören das jetzt von einer taiwanesischen Vibraphonistin, die jetzt in den USA sich aufhält und da auch spannende Platten rausbringt. Das, was wir jetzt hören, ist im November 2023 als CD erschienen. Die Dame heißt Yuhan Su und das Lied heißt Character von der CD Liberated Gesture. Bitte sehr. Thank you. ist, dass diese Stücke natürlich über eine längere Distanz dann besonders beeindrucken können. So, wir machen es kurz. Was sagt ihr?
Also die 4 oder 5 Armen. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Also auch ein spannendes Stück. Das ist natürlich jetzt zum Schluss ein bisschen experimenteller, vielleicht ein bisschen Avantgarde. Aber auch mir sehr gut gefallen, auch hier, auch in Bezug auf das Instrument. Wenn man denn das Vibraphon, man, wie gesagt, man kann den Hall kontrollieren, das klingt unglaublich trocken teilweise. Das hat man hier auch gehört. Also diese, wie sie da mitspielt und dann am Ende diese Waterfall, also wie die dann wirklich da darüber, wie eine Welle dann darüber spielt. Sehr, sehr, also sehr gut gespielt, auch wieder mit Dissonanz gespielt, sehr geschickt, mit hier auch das Klavier, das Vibraphon holt das Klavier zurück, super schöne Double Bass im Hintergrund und
guter Schlagzeuger.
Und das Gefühl, zwischendurch das Gefühl, da sind zwei Vibraphonen, aber ich glaube, ich war da ganz allein und das ist sehr dynamisch, sehr viel, also so Dynamik, nicht nur schnell, sondern sehr gute Wechsel, sehr filigrane Musik, muss ich sagen. Mhm. Ganz toll.
Ja, du hast eben gesagt, dissonant, genau. Man sieht, Vibraphon kann auch anders, ne? Das war doch, glaube ich, so das experimentellste Stück fast.
Allerdings. Heute.
Und da passt es auch wunderbar rein. Sehr vielseitiges, abwechslungsreiches Instrument. Faszinierend, ja. Auch ein toller Abschluss.
Ja, danke, danke. Freut mich. Letzte Worte noch zur Künstlerin selber. Jahrgang 1990, womöglich, es ist nicht bestätigt. Wie gesagt, in Taiwan geboren. Von Taipei ist sie 2008 nach Boston gewechselt, um an der Berklee School of Music ein Studium zu beginnen. Und lebt seit 2012 in New York und veröffentlicht interessante Musik. Hat auch schon mehrere Veröffentlichungen draußen. Und ist nur ein winziges Beispiel einer sehr lebendigen, auch freieren Musikszene im Jazzbereich, jetzt in dem Fall in den USA. Da gibt es auch immer wieder tolle Kooperationen mit anderen Künstlern zusammen. Also kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören, wer sich für sowas begeistern kann. Und wie gesagt, auch dieser luftige Sound hier mit einem tollen Akustikbass, einem tollen Schlagzeug, Klavier passte gut. Das trägt dann so ein bisschen. Der Anfang des Liedes ist relativ zickig, also so vertrackte, disharmonische Geschichte. Aber diese ganzen Impro-Teile, die sind dann sehr, sehr ja, gut anhörbar, sage ich mal. So, das war aber mein Abschlusswerk hier in einer Folge, die länger geworden ist, als ich eigentlich dachte. Und ich danke für euch für eure Kommentare. Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ja, wir sagen bis auf bald. Vielen Dank.
Vielen Dank für das tolle Thema. Hat mir super gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.